Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und heute nochmal im Grund mehr über französischen Vereinsrugby zu reden. Beide europäischen Titel gewonnen, La Rochelle, den ersten Champions Cup der Vereinsgeschichte am Wochenende in Marseille gegen Leinster gewonnen, die damit zumindest noch ein weiteres Jahr auf Platz 2 der besten Liste aller Zeiten bleiben müssen. Toulouse noch nicht eingeholt und Lyon, die auch den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte holen konnten, den Challenge Cup, wobei, na, groß, das ist Ansichtssache, aber europäischer Titel für La Rochelle, erstmal 21-24 in Marseille gewonnen, spektakuläre Leistung vom Spiel, so ein kleines bisschen wie im letzten Jahr, da war es ja das Halbfinale, die ersten 10 Minuten gar nicht am Ball gewesen und sich dann langsam zurückgekämpft. Die erste Halbzeit auch sehr undiszipliniert. Man muss sagen, La Rochelle hat insgesamt mehr Penalties weggegeben als Leinster, 13 an der Zahl, davon aber 10 in der ersten Halbzeit und keinen einzigen in den letzten 20 Minuten. Da waren Leinster dann die so ein bisschen ist in die Disziplin abhanden gekommen, beziehungsweise La Rochelle hat auch viel forciert. Ich meine, man hat jetzt im Nachhinein auch wie bei jedem Spiel einiges über den Schiedsrichter gelesen, über Wayne Barnes. 70 Minuten lang waren die Fans von La Rochelle und die französische Presse sehr sauer auf ihn und die letzten 10 Minuten dann gefühlt die irische Presse. Wenn man es alles hochrechnet, glaube ich, heißt das insgesamt, dass es eine faire Leistung war. Gerade in der Defensive muss man, glaube ich, La Rochelle viel zugute halten. Leinster versuchlos zu halten, schaffen auch nicht viele. Dafür selbst mit 3 eigenen Versuchen insgesamt, also für meine Verhältnisse, dieser Sieg absolut verdient. Vor allem Ihaia West mit 100% vom Kicking Tee. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Zumal er im Halbfinale ja wirklich eine, und jetzt auch in der Liga nicht unbedingt überzeugt hat als Kicker. Daher umso wichtiger, dass er in diesem Finale dann auch seinem Job gerecht geworden ist, zumal weder Plisson noch Poplin auf der Bank waren. Das heißt, es hätte auch nicht unbedingt eine Alternative gewesen. Dulin kann kicken, aber eigentlich auch mehr die aus der ganz großen Distanz. Sein Ding ist ja eher die Kraft als die Präzision. Aber gut, es hat funktioniert. Und ja, spektakulär, wie sie sich da zurückgekämpft haben. Also, wie gesagt, Leinster, die dieses Spiel die ersten 10 Minuten dominiert haben. La Rochelle nicht ein einziges Mal in Ballbesitz, aber mit dem ersten Kontakt dann direkten Versuch von Raymond Rule, schön rausgespielt auf außen mit dem Offload von Dylan Lates, der da 2 Verteidiger zieht und dann schön Rule den Ball gibt, der dann noch einen großen Slalom läuft und den Versuch legen kann. Schon irgendwo witzig. Ich meine, La Rochelle ist ja nicht so, als wären sie komplett titellos, ne? Also vor 20 Jahren haben sie zweimal die Challenge Yves de Manoir gewonnen, was damals der französische Pokalwettbewerb war. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Wettbewerb nicht so wichtig war, aber Rekordpokalsieger ist Narbonne. Ist jetzt nicht der Top-Wettbewerb gewesen, immer, auch wenn man sich so das Finale anguckt, immer. Es waren jetzt nie so die Top-Vereine dabei. Oder selten. Gut, aber ich sag mal, die man als traditionelle Top-Vereine wertet, das waren natürlich immer noch andere Zeiten, da waren auch kleinere Vereine noch deutlich stärker, als sie es heute sind, aber trotzdem. Aber wenn man sich das alles anguckt, auch wie das Stadion von La Rochelle, die bessere Bezirkssportanlage, was das alles, was daraus heute geworden ist, ist schon spektakulär. Auch diese Meisterfeier da im alten Hafen. Okay, man denkt, La Rochelle ist keine große Stadt. Also was sind, ich möchte nicht lügen, 50.000, 60.000 Leute, die da wohnen, gefühlt alle da im alten Hafen für diese Meisterfeier. Beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend, dass sie da ihre Revanche nach dem sehr, sehr schwachen Finale letztes Jahr bekommen haben, wobei man fast sagen muss, dass sie letztes Jahr, hatte fast das Gefühl, dass sie letztes Jahr die bessere Mannschaft waren. Es hat lange gedauert, bis sie die Saison geklickt haben. Sie hatten einen sehr starken Umbruch, muss man sagen, natürlich mit John O'Gibbs, der zu Clermont gewechselt ist und Ron O'Gara, der sich einen neuen Trainerstab zusammengestellt hat. Im Präsidium gab es einige Wechsel, unter anderem auch mit Eric Moore, der da die Transferpolitik übernommen hat, der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ja, spektakuläre Leistung, kann man nichts sagen. Gefühlt werden sie nächste Saison besser. Also wenn man sich anguckt, wen sie für nächste Saison schon alles geholt haben, ja, muss man schauen, ob da eine kleine Dynastie draus wird. Für Leinster, ich glaube, die müssen sich keine Gedanken machen. Also ich meine, natürlich ist es jetzt so ein kleines bisschen mit Kian Healy und Jonathan Sexton, die dann wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr wirklich oder allzu viel Spielzeit bekommen werden in Vorbereitung auf die WM. Mal schauen. Irgendwo muss man sehen. Spielt ja auch keinen letzten Endes oder im Rahmen dieses Podcasts keine Rolle, aber ja, schön für La Rochelle. Ich habe schon damit gerechnet, dass sie gewinnen können. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie es tatsächlich tun, muss ich sagen. Ich dachte, sie haben bis jetzt noch nicht wirklich gezeigt, dass sie in einem Finalsetting überzeugen können. Letztes Jahr beide Finalspiele verloren, gerade auch diese Negativserie gegen Toulouse. Abgedacht, okay, sie werden sicherlich eine gute Leistung zeigen und sie werden nah dran sein, aber dass sie es am Ende dann noch so spektakulär gewinnen mit dem Versuch von Autoritär in der 79. Minute und dann, ja klar, die Erhöhung wird dann die 90 Sekunden rausgezögert, klar, aber ja, spektakulär. Lyon hat das französische Duell im Challenge Cup gegen Toulon gewonnen, 30-12. Es hätte deutlicher ausgehen können, nach 80 Sekunden oder 90 Sekunden schon den ersten Versuch aberkannt bekommen und Ende der ersten Halbzeit noch einen zweiten Versuch aberkannt bekommen. Beide, oder zumindest der zweite zu Recht, Kuyu hatte seinen Fuß auf der Auslinie oder beim Ablegen ist gerutscht und hatte seinen Fuß auf der hinteren Deadball-Line, wie auch immer sie dann auf Deutsch heißt. Der Versuch, klar, auch wenn es hart ist, er hat die Linie gestreift, aber nun mal Linie berühren ist nun mal aus. Klar, der erste Versuch, von wem da jetzt der Ball wohin springt, von welcher Hand, man kann es als Vorball sehen, man hätte auch, ja, weiß ich nicht, ob ich den, es wird schon seine Richtigkeit haben. Spielt letzten Endes auch keine Rolle, es ist ein eindeutiges Ergebnis, glaube ich, kann man nicht anders sagen. Und Kuyu hat ja zumindest seinen Versuch bekommen, also alles gut. Toulon erst Ende des Spiels ein bisschen aufgewacht. Insgesamt war das schon viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob sie von dem Setting ein wenig überfordert waren. 50.000 waren im Stadion Rekordkulisse für ein Challenge Cup Finale im eigenen Stadion gefühlt. Aber gut, ich meine, letzten Endes Lyon ist ja keine schlechte Mannschaft. Auf dem Papier würde ich definitiv sagen, dass da nicht unbedingt viel zwischen den beiden Teams ist. Lyon wahrscheinlich vom Kader her ein kleines bisschen besser. Für Toulon ist es natürlich schade, dass sie ihre Remontada, wie man in Frankreich so schön sagt, nicht mit einem Titel belohnen konnten. Jetzt muss man natürlich abwarten. Lyon und La Rochelle treffen jetzt am letzten Spieltag aufeinander. Ist natürlich die Frage, wer zuerst wieder nüchtern ist. Das wird sicherlich das Spiel entscheiden. Aber es könnten auch beide europäischen Meister die Playoffs verpassen. Das ist auch noch absolut möglich. Und das wird echt spannend. Ich frage mich, was das über die Top 14 aussagt. Menge, positiv. Aber ja, muss man sich da Zunge zergehen lassen. Zwei französische Vereine gewinnen europäische Titel und beide könnten die Playoffs verpassen. Herrlich. Nächste Saison ja dann das Champions Cup und Challenge Cup Finale in Dublin. Sollte ja ursprünglich, naja, schon vor zwei Jahren letztes Jahr schon im Tottenham Hotspur Stadium ausgetragen werden. Natürlich mit Marseille vorher und dann Tottenham und wurde ja beides immer verschoben. Und jetzt dann also aufgrund der WM der Fußball-WM in Katar in Dublin, da man nicht garantieren könne, dass mit der nach hinten verlängerten oder nach hinten länger dauernden Fußballsaison das Stadion frei wäre. Was ein nachvollziehbarer Grund ist, auch wenn die Fußball-WM in Katar natürlich nicht nachvollziehbar ist. Ich glaube, darüber müssen wir auch nicht streiten. Ich glaube, das ist, da sind wir uns alle einig, dass das eine ziemliche Katastrophe ist, auch wenn ich so oder so nicht geguckt hätte. Aber gut, jetzt kann ich zumindest noch ein menschliches Motiv dazu zählen. Und es ist nicht nur reines Desinteresse. Aber gut, dass es auch generell schwer geworden wäre, wahrscheinlich ein anderes großes Fußballstadion in diesem Zeitraum zu finden. Aus gegebenem Grund verstehe ich absolut. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass was am Anfang so ein bisschen vielversprechend klang oder wirkte, dass die Finalspiele in nicht traditionelle Rugby-Regionen zu bringen, ist natürlich, dass sich das jetzt so ein bisschen auf Halt gesetzt hat, ist natürlich schade. Ich meine, Marseille ist natürlich keine traditionelle Rugby-Region, aber es finden ja doch sehr regelmäßig sehr große Spiele in Marseille statt. Nicht zu vergessen das französische Finale in ein paar Jahren. Oder 2024 dann in zwei Jahren. Und regelmäßig Top-Cut-Halbfinale und Länderspiele der französischen Nationalmannschaft. Und Dublin hatte auch sehr regelmäßig Spiele. Na gut, jetzt kannst du natürlich sagen, Tottenham ist immer noch London. Aber es ist zumindest mal was anderes. Es ist nicht Twickenham. Es sind nicht immer die gleichen Stadien. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man sagt, okay, man geht mal nach Amsterdam oder nach Barcelona oder... Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber warum nicht auch Berlin oder Frankfurt? Dass es nicht immer die gleichen Stadien sind. Kannst du mir auch nicht erzählen, wenn man das Finale in Amsterdam austragen würde, dass das Stadion nicht voll würde. Dass sich nicht mehrere tausend britische und französische Touristen finden würden, um eine europäische Metropole zu besuchen, die noch dazu sehr, sehr gut angebunden ist. Und eine Partystadt letzten Endes, auch wenn sie natürlich diesen Ruf gerne los würde, aus verständlichen Gründen, aber diesen Ruf ja trotzdem aktuell noch hat, dass sich das, gut, vielleicht ist das der Grund, gut, letzten Endes wird der Grund der gleiche sein wie, bei Tottenham Hotspur, dass sie nicht garantieren können, dass das Stadion frei ist, wegen der nach hinten rausgezögerten Saison, Fußballsaison. Aber schade finde ich es trotzdem. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man da so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauskommt. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, generell, ne, wenn wir sagen, worauf können wir uns verlassen, wenn es darum geht, so den Sport ein bisschen nochmal wachsen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich mein Geld irgendwo auf oder meine Wette auf World Rugby setzen würde. Da habe ich mehr Vertrauen in die EPCR. Einfach weil... Ich meine, wir sehen in England schrumpft der Rugby-Markt weiter. Das Salary Cap für nächste Saison 5 Millionen oder irgendwas in dem Dreh geht immer weiter nach unten. Wales will eine von seinen vier Regionen streichen. So der traditionelle Heimatmarkt wird ja immer kleiner. Es ist ja, wenn man mehr Geld machen will, muss man aus diesem Markt rauskommen und sich neue Märkte erschließen. Und warum nicht dann eben auch mal so ein europäisches Finale woanders hin verlegen? Ne? Meine Frankreich ist ja diesen Weg oft vorgegangen. In vielerlei Hinsicht. Also, das Finale wurde in Barcelona gespielt schon. Man hat regelmäßig in Katalonien und im Baskenland auf der, sagen wir mal, südlichen Seite der Pyrenäen. Oyonnax hat regelmäßig Spiele in die Schweiz verlegt, das heißt regelmäßig ein paar Mal. Aber die ist zum Beispiel die Servette Genève spielt in Frankreich auch. Es gibt da einige Vereine, die in Frankreich spielen. Und ich meine, Genf, die Servette kann jetzt, was sind sie jetzt aufgestiegen? Die F1, F2 spielen schon relativ weit oben mit und haben auch noch den Willen, weiter nach oben zu kommen. Mal schauen. Wäre schon witzig, wenn Schweizer Verein in der zweiten Liga in die Proletür aufsteigen würde irgendwann. Es hätte schon was. Und natürlich, die GIF-Regel ist natürlich auch deutlich liberaler als die Regeln, die es in England, Irland oder in Super Rugby gilt. Weil du kannst ja letzten Endes, ist nur wichtig, dass du drei Jahre lang in dem Nachwuchs oder sag mal in dem Äquivalent zum Nachwuchsleistungszentrum gespielt hast. Für welche Nationalmannschaft du hinterher spielst, ist vollkommen egal. Geht in England zum Beispiel nicht. Ja, da musst du für England spielen können. Irland letzten Endes genau das Gleiche. Wenn du nicht Ire bist, dann hast du oft das Nachsehen. Also das ist auch so eine Sache, die mir einige immer wieder erzählt haben. Also Chris Whittaker damals hat ja mit Rocky Elsam und so weiter, die waren ja dann alle in Valencia gespielt haben und dann hinterher meine, in Anführungszeichen, Kollegen in der Bonne waren. Naja, schon Kollegen, aber nicht im gleichen Arbeitsbereich des Vereins. Also würden nie wieder nach Irland wechseln, weil es ist, man hat keine Chance. Als Nicht-Ire spielt man nicht. Und das gilt für Stars, was sie ja sicherlich waren. Und da kann man sagen, okay, das ist natürlich jetzt nicht schlecht, dass irische Nachwuchsspieler einen Vorrang haben. Aber auf der anderen Seite gilt das ja genauso für Nachwuchsspieler. Wenn du nicht aus Irland kommst oder nicht für Irland spielst oder spielen kannst, wirst du keine Spielzeit bekommen. Und da ist natürlich das System in Frankreich viel schöner, sagen wir, für kleinere Nationen, die dann eben doch ihre Spieler auf besserem Niveau ausgebildet bekommen und dann aber trotzdem für die eigene Nationalmannschaft spielen. Ich meine, das prominenteste Beispiel aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive ist jetzt natürlich Anton Segner, aber sind wir auch ehrlich, wenn er spielt so gut und so viel für Neuseeland, in Neuseeland, weil er für die All Blacks spielen möchte. was kein Vorwurf ist, überhaupt nicht. Kann ich ihm ja keinen Vorwurf draus machen, dass er nicht vor gefühlt 5 Leuten und einem Hund gegen die Schweiz spielen möchte, sondern in einem WM-Finale in einem ausverkauften Stade de France. Jetzt mal, ne, optimistisch gesagt. Oder pessimistisch, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Ich ja nicht ausgerechnet habe, ob Frankreich gegen Neuseeland im Finale spielen könnte. Aber wie gesagt, wenn er für Deutschland schon gespielt hätte oder spielen wollen würde, würde er in Neuseeland keine Spielzeit bekommen. Und das ist ja irgendwo so dieser Knackpunkt der Sache. Aber gut, ich bin sehr abgeschweift. Wollen wir sowieso mal schauen. Also wenn jetzt diese ganzen, die World League-Pläne, die wieder im Raum stehen und ähnliches. Es hat schon seine Gründe, weshalb ich mich hier auf Vereinsrugby konzentriere. Der internationale Rugby ist jetzt schon weitestgehend uninteressant. Für mich persönlich zumindest. Immer die gleichen Länder gegeneinander und das ganze System ist einfach frustrierend, sagen wir es mal so rum. Aber ganz abgesehen, dass mich die Vereinswelt einfach unglaublich fasziniert. Ich finde das so spannend und das sind halt auch viele dieser Vereine. Ich habe einfach zu vielen dieser Vereine, man war einfach schon dort und man hat irgendwo seine Kindheitserinnerungen, die man damit verbindet und oder ich zumindest mit meinen Großeltern. Das ist natürlich genau mein Ding. Naja, bevor ich mich hier weiter um Kopf und Kragen rede, wir haben ja noch genug anderes, über das wir reden können in der Vereinswelt, nämlich Pro D2, Halbfinalspiele, beide am Sonntag. Mont-de-Marsan gegen Nevers, 26-15 ist es ausgegangen. Das erwartete Ergebnis, Mont-de-Marsan, vielleicht das Wichtigste für den Verein, naja, das Wichtigste ist die Qualifikation fürs Finale, aber vielleicht ganz spannend für die Zukunft, dass die Stadt das okay gegeben hat, die Stehplätze weiter auszuweiten, sowas anders als im ausverkauften Spiel gegen Bayonne unter der Saison, wo nur 10.000 Leute ins Stadion durften jetzt 12.500 Menschen ins Stadion, ist ja vielleicht auch ganz wichtig für einen eventuellen Aufstieg. Man hat in jedem Fall jetzt also potenziell 2 Chancen aufzusteigen. Darf man gespannt sein gegen Nevers? Haben sie schwer getan? Ich weiß es nicht. Sie haben in jedem Fall nicht so offensiv gespielt, wie man es von ihnen kennt. Also dieser leichte, sehr schöne, offene Stil, den sie die ganze Saison über hatten, mit dem sie ja einige Gegner sehr überrollt haben, den hat man nicht gesehen. Es war auch kein knappes Spiel, also das kann man nicht sagen. Es war kein knappes Spiel. 26-15 ist als Ergebnis dann auch relativ eindeutig, aber es war jetzt auch nicht so, als hätten sie dieses Spiel mit Leichtigkeit gewonnen. Aber gut, sie haben gewonnen, das ist erstmal das Wichtige. Darf man gespannt sein, wie es im Finale ausgeht gegen Bayern. Haben sie ja beide Spiele gewonnen unter der Saison. Also mal schauen. Nevers, ich glaube nicht, dass er... Sie sind ins Halbfinale gekommen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich einen Aufstieg angepeilt hatten. Mit dem Halbfinale können sie wahrscheinlich zufrieden sein. Werden sie auch zufrieden sein. Was ich bei Nevers immer so schön finde, ist so diese Gelassenheit. Es ist natürlich ein Präsident, der sehr viel von seinem eigenen Geld in den Verein steckt. Muss man natürlich auch nicht drum rumreden, dass man sagt, okay, natürlich hat der Verein ein sehr hohes Budget. Manche sagen, das zweithöchste der Liga. Aber es ist jetzt nicht so, als hätten sie irgendwo einen Kader an Stars zusammengewürfelt, der jetzt irgendwo die Liga überrennt. Es wird sehr gut gewirtschaftet. Sie haben ein großes Stadion, volles Stadion für Zweitliga-Verhältnisse. Das Geld wird an die richtigen Stellen investiert. Es kommt sehr viel aus der eigenen Jugend. Ich meine, selbst die in Anführungszeichen großen Namen, die sie hatten, meinen Zach Henry, der jetzt einer der wichtigsten Spieler für Pau ist, aber er kam halt damals von Rouen aus der dritten Liga. Ja, klar, sie haben ihn dann weiter an die Leicester Tigers abgegeben, aber als wenn er dann sagt, ja, klar, aber überleg mal, das Trainingsgelände von Nevers ist besser als das von den Leicester Tigers. Die Trainingsqualität nicht. Natürlich haben die Leicester Tigers immer noch das bessere Training. Als Top-Team in England sollte man das auch erwarten. Aber die Trainingsbedingungen sind in Nevers besser. Mannschaftsbus für 1,2 Millionen Euro gekauft, mit allem drum und dran. Es wird sehr viel in die eigene Jugend investiert und ausgebildet. Und es ist einfach ein sehr, sehr ruhiges Vereinsumfeld. Das finde ich sehr schön, muss ich sagen. Ich finde das sehr, sehr angenehm, dass von dort nicht allzu viele Skandale kommen. Das große Skandal war vielleicht, und deswegen komme ich eigentlich auch auf dieses Thema, dass der Trainer von Nevers sich nach dem Spiel in der Pressekonferenz, wurde ihm ja auch diese Frage gestellt, wie es denn nur ist, sie hätten das zweitgrößte Budget in der Liga. Wie sieht's denn nur aus? Kann man denn mit einem Halbfinale zufrieden sein, wenn man so viel Geld hat? Also erstmal natürlich, was soll er antworten? Ne, das ist die eine Sache. Was erwartet sich der Journalist von dieser Frage, was soll für eine Antwort kommen? Natürlich wäre ein Sieg schöner gewesen, aber deswegen kann man ja trotzdem mit dem Halbfinale absolut zufrieden sein, vor allem wenn man bedenkt, was für eine Saison Mont-de-Marsan und Bayonne gespielt haben. Also irgendwo, man hat diesen Fokus darauf, auf diese sehr irreführende Zahl. Ich meine, wir erinnern uns, vor ein paar Jahren war immer die Zahl, Stade Français hat das absolut größte Budget der Liga, und versteht mich nicht falsch, natürlich hat Stade Français und haben ja Dr. Wild viel Geld ausgegeben. Aber es ist halt immer so, Nevers hat hohe Reisekosten. Sie liegen mitten im Nirgendwo außerhalb des traditionellen Rugbygebiets. Sie haben ein Stadion, das unterhalten werden will. Sie haben ein Trainingsgelände, das unterhalten werden will. Sie haben Trainerkosten. Sie haben, das Geld ist ja nicht irgendwo. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, die haben dieses Budget und alle 30 Millionen davon, das war bei Stade Français, aber diese 34 Millionen gehen alle in das Team. Nee, davon wird alles bezahlt. Es ist Stadionmiete, alles drum und dran. Es ist, dieses Budget ist immer so irreführend. Das ist so eine Zahl, die sagt relativ wenig aus. Es kann alles heißen. Und ich möchte es jetzt noch kleinreden. Natürlich hat Nevers im Vergleich viel Geld. Natürlich. Aber wie wird das Geld eingesetzt? Und ich muss sagen, da gefällt mir das Modell von Nevers sehr gut. Also natürlich haben sie zwischenzeitlich mal paar größere Namen geholt, Zach Guilford als Beispiel, aber sie sind halt auch sehr schnell wieder von diesem Modell weg. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass es jetzt eine sehr ruhige Offseason wird, ruhig weiter an diesem Kader basteln, ohne zu groß aufgeregt zu sein, weiterarbeiten und dann nächste Saison neu angreifen. Also ich fand das Zitat sehr gut, in Frankreich hat Nevers oder unter den Spielern hat Nevers den Ruf, der professionelle Verein in Frankreich zu sein, oder zumindest in der Pro Ligue 2, fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen, wie dieser Verein arbeitet. Bayonne hat 32-20 gegen Oyonnax gewonnen. Sie haben sich auf der anderen Seite deutlich schwerer getan, als ich gedacht habe. Das Ergebnis klingt jetzt sehr eindeutig, aber bis zur 60. Minute lag Bayonne hinten. Und dann, ja, haben sie das Spiel noch gedreht und souverän zu Ende gebracht. Aber wenn ich so diese beiden Spiele vergleiche, war die Leistung von Mont-de-Marsan schon insgesamt überzeugender. Ich glaube, im Finale wird Bayonne das Ding schon rocken. Ich wäre überrascht, wenn nicht. Aber insgesamt weiß ich nicht, ob das die überzeugende Leistung war, die ich mir erhofft hatte. Ich hatte von Bayonne halt diese Saison ja generell ein wenig enttäuscht, muss man sagen. Oder zumindest enttäuscht im Vergleich zur erwarteten Leistung. Sie sind immer noch ins Halbfinale gekommen und sie sind jetzt immer noch ins Finale gekommen. Aber es war nicht so überzeugend, wie man gedacht hat. Und ich meine, ich gehöre auch zu denen, die gesagt haben, ja, ein paar Niederlagen sind nicht so schlimm und wenn sie dafür der Jugend mehr Spielzeit geben, umso besser, das bereitet sie dann gut auf eine Erstligasaison vor und breiter Kader und so weiter und so fort, und das ist ja alles schön. Was haben sie alles dann nur bedingt gemacht? Sie haben insgesamt einen sehr alten Kader aufgestellt, haben nicht der Jugend den Vorrang gegeben. Und dann finde ich es schwierig. Da muss man abwarten. Es ist natürlich schön, dass wir jetzt im Finale ein Derby kriegen. Mont-de-Marsan-Bayonne, das ist ein Derby. Ist natürlich dann schade, dass sie in Montpellier spielen und alle die gleiche Strecke fahren. Na gut, dann geht's schon auf den Autobahnraststätten mit dem Feiern los. Ist ja auch vielleicht nett. Mal schauen. Bin gespannt. Sonntag, geht's dann los. Darf man gespannt sein. Kommen wir zu National. Auch dort hatten wir die Halbfinale-Rückspiele. Was heißt auch dort war Halbfinale und dann die Rückspiele mit den beiden Siegern der Rückspiele, des Halbfinals, die direkt aufsteigen. Marseille hat gegen Albi das Rückspiel gehabt, aus dem Hinspiel ja noch 12 Punkte Rückstand mitgenommen, wo man dachte, okay, schwierig. Also erstmal eine sehr überraschende Niederlage im Hinspiel. Was war es? 21-9 war es, glaube ich, ist es ausgegangen. War eine sehr überraschende Niederlage. Und dachte, okay, wird sicherlich eng, wurde es nicht. 40-10 letzten Endes, und das war nicht so knapp, 40-3, und dann mit der Sirene hat Albi noch den eigenen Versuch gelegt, um auf dieses 40-10 ranzukommen. Es war nicht knapp. Letzten Endes, ist Marseille der erwartete Aufsteiger. Das war keine Überraschung in der Form, aber dass es so eindeutig geworden ist, war schon überraschend. Bin dann gespannt, wie sie sich in der zweiten Liga, in der Pro Ligue schlagen. Waren ja immer so eine Fahrstuhlmannschaft, immer aufgestiegen und direkt wieder abgestiegen. Soll dieses Mal nicht passieren. Das Budget wird massiv aufgestockt auf auf 13 Millionen Euro oder irgendwas soll es aufgestockt werden. Gut, klar, wir haben gerade eben drüber geredet, das heißt alles immer nichts. Aber die Reisekosten sind jetzt auch nicht wirklich gestiegen, muss man auch dazu sagen. Aber ich bin gespannt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sie ihren Kader in der Form nur bedingt verstärken, nicht komplett ummodeln. Weil sie haben, das Schöne an Massi ist ja, dass das absolute Gros des Kaders aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Und das fände ich dann irgendwo schon sehr schön. Auch wenn natürlich damit zu rechnen ist, dass in den nächsten Jahren dann viele davon zu größeren Vereinen wechseln, was ja immer so der Punkt war. Aber mal schauen, was da, ob noch ein, zwei größere Namen dazukommen, die vielleicht den jungen Kader so ein bisschen anleiten. Darf man gespannt sein. Aber ich glaube schon, dass sie insgesamt recht gute Chancen haben. Finanziell ist natürlich in Massi immer so ein bisschen schwierig, auch zuschauertechnisch, und das Gros der Einnahmen kommt ja immer aus den Tickets. Es war jetzt das bestbesuchte Spiel der Saison, es waren 3000 Fans im Stadion, ist natürlich sehr wenig. Und das Stadion in Massi ist auch ein bisschen sehr mau. Eine kleine überdachte Tribüne, die Gegenseite ist nicht überdacht und dann ist auch noch die Laufbahn dazwischen. Es ist natürlich schwierig, da auch viele Zuschauer anzuziehen, aber ein bisschen mehr wäre natürlich trotzdem besser. Werden sie auch zwangsläufig müssen, weil sonst wird's schwer finanziell mitzuhalten. Gut, kommen wir zum anderen Spiel. Soyons-Angoulême gegen Valence-Romans. Soyons-Angoulême hat ja auch schon das Hinspiel in Valence gewonnen. Für Valence hat Tim Menzel gestartet, deutscher Nationalspieler natürlich. Hat auch 8 Punkte beigetragen vom Kicking-Tee. 2 Penalties, eine Erhöhung. Letzten Endes trotzdem ein sehr souveräner Sieg von Soyons-Angoulême, die da gar nichts haben anbrennen lassen. Nur mal zum Vergleich, bei dem Spiel waren knapp 6.500 Fans im Stadion. Nur mal so als Vergleich zu Massy, worüber ich jetzt hier rede, wenn ich sage, Zuschauerzahlen sind mau. Natürlich sind 3.000 wären das für ein reguläres Ligaspiel in der National immer noch sehr gut gewesen. Aber wenn wir jetzt über diese wichtigen Spiele reden, natürlich immer noch ein bisschen wenig. Ja, das heißt aber zumindest, dass Valence-Romans als Absteiger aus der Pro D2 mindestens eine weitere Saison in der National verbringen wird. Muss man dann schauen, Soyons-Angoulême natürlich schon deutlich Zweitliga-erfahrener, als es Valence-Romans war. Die letzten Endes nur eine Saison auf dem Niveau gespielt haben. Soyons-Angoulême hat 5 Saisons in der Pro D2 gespielt nach dem Aufstieg. Ja, darf man gespannt sein. Keine Überraschung letzten Endes, der Aufstieg. Ist jetzt schwer zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Erstmal natürlich jetzt am Wochenende noch das nominelle Finale in Blagnac. Aber das hat natürlich erstmal keinen wirtschaftlichen Faktor mehr, nur noch einen sportlichen Mehrwert. Vielleicht französischer Meister der dritten Liga ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Aber gut, ich gehe nicht davon aus, dass da viel sportlicher Wert bei rumkommt. Letztes Jahr haben wir es ja gesehen, dass Narbonne und Bourg-en-Bresse letzten Endes fast von der Aufstiegsparty hingekommen sind und da nicht mal allzu viel Rugby-Technisches geboten haben. Bin gespannt, ob das diesmal ähnlich ist. Kommen wir zur F1. Auch dort die Halbfinalspiele, die Hinspiele allerdings in diesem Fall. Rennes hat überraschend gegen Périgueux gewonnen, 26-17. Und ja, das spricht man tatsächlich so aus. Ich war auch überrascht. War in den letzten Folgen nicht so ganz sicher, aber ja, Périgueux ist richtig. Also, es wäre schon eine sehr große Überraschung, wenn Rennes aufsteigen würde. Ich glaube, damit würde niemand so richtig rechnen. Ich glaube auch nicht, dass sie sich halten können, aber es wäre natürlich spannend. Bei den Frauen natürlich deutlich mehr Erfahrung. Stade Rennais, seit einigen Jahren auf Erstliganiveau unterwegs. Bei den Herren natürlich keinerlei Rugby-Vergangenheit. Rennes natürlich eigentlich eine Fußballstadt oben in der Bretagne. Wäre natürlich schön für den Sport insgesamt, wenn man noch mehr Vereine aus einer nicht traditionellen Rugby-Region oben hätte. Man sieht ja schon insgesamt so ein bisschen in den Playoffs, dass die Südvereine wieder sehr dominant unterwegs sind. Mal gespannt. Das Favoritenduell gibt es jetzt schon im Halbfinale. Das heißt, ein Top-Favorit wird nicht in die dritte Liga aufsteigen. Nîmes hat dieses erste Spiel 13-29 gegen Carcarenière verloren. Mika Tumenev kam in der 60. Minute von der Bank der deutschen Nationalspieler. Carcarenière, wie auch immer, natürlich Top-Favorit auf den Aufstieg. Das beste Team der regulären Saison. Mit einigen, also ich meine, wenn man sich die Kaderliste durchliest, ist da schon Lucky Monroe, David Smith, da ist einiges dabei, wo man denkt,
ist schon nicht schlecht. Ich meine, es sind auch einige, die wirklich Théo de France hat für Narbonne in der National gespielt und auch, glaube ich, schon Pro de Deux Erfahrung gesammelt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, dass er mal nach Aurillac ausgeliehen war oder nach Aix. Mal können wir da schnell nachgucken. Ach nee, tatsächlich weder noch. Wen denke ich denn gerade? Bin mir nicht ganz sicher, an wen ich gerade denke. Ist ja auch egal. César Damiani hat, gut, weiß nicht, wie lange der noch spielt, aber ich meine, der hat auch schon für Biarritz im Heineken Cup gespielt, ganze Menge Zweitliga-Erfahrung mit Monomarsan d'Albi, aber jetzt ist er sich in Schwarz-Gelb treu geblieben, jetzt natürlich Gelb-Grün, gut, Leandro Huguet, auch schon höhere Erfahrung mit der Bonne gesammelt, Lasham Celice, georgischer Nationalspieler, was haben wir denn da alles? Ich meine, die großen Namen natürlich, Loni Ohila hat letzte oder vorletzte Saison mit Clermont den Challenge Cup gewonnen. Vorletzte muss es gewesen sein, ne? Oder, ne, es muss vor Corona gewesen sein, oder vor einigen Jahren. Trotzdem. David Smith natürlich, der große Name. Mehrfacher französischer Meister mit Toulon und Castres, Europameister. Und natürlich auch für Narbonne gespielt. Spannend. Wäre natürlich eine Überraschung, wenn die nicht aufsteigen würden, aber auf der anderen Seite auch sehr enttäuschend, wenn Nîmes nicht aufsteigen würde. Die haben ja auch sehr viel investiert. Mal schauen, bin gespannt, wie es dann in Nîmes weitergeht, wenn sie nächste Saison in der National 2 spielen oder falls sie nächste Saison in der National 2 spielen. Ob da immer noch das gleiche Maß an Investment da ist. Nîmes ist ja jetzt auch nicht so die riesige Stadt, wo das Stadion eigentlich ganz nett ist. Mal gespannt. Und ob sie dann irgendwann auch im neuen Fußballstadion spielen, was wird ja auch gerade renoviert. Eigentlich schade ist, ich mochte das Stadion. Natürlich sehr alt, aber mal so eine Sache, wo man wusste, okay, ich bin fast da, wir sind fast da. Und an der Autobahn runterfährt, ist man immer an den Costières vorbeigekommen. Muss man, okay, jetzt ist ungefähr noch eine Stunde und dann sind wir da. Schön. Naja. Kommen wir noch zu den Frauen. Auch dort gab es das Halbfinale. Toulouse gegen Bordeaux in Maurice Boyau in Dax. Müssten ja halbwegs neutrale Terrains sein. 31-12 ist letzten Endes ausgegangen, das erwartete Ergebnis, auch in der Höhe Toulouse ja alle Spiele bis jetzt oder in der regulären Saisonphase mit Bonuspunkt gewonnen. Haushohe Favoritinnen auf den Titel, muss man gar nicht drum herum reden. Bordeaux, so weit gekommen wie erhofft, so letzte Saison noch Überraschungsteam, jetzt natürlich den Kader noch deutlich verbessert, aber natürlich noch nicht ganz auf diesem Top-Niveau angekommen. Blagnac hat 15-8 gegen Romagnat gewonnen. Letztes Jahr ja das Finale gewesen in Blagnac. Dieses Jahr geht's nach Grenoble. Dort wird es dann ein Derby geben zwischen Toulouse und Blagnac. Blagnac, ja, der Vorort von Toulouse. Dort steht der Flughafen. Letztes Jahr im Finale hatten wir Blagnac gegen Romagnat. Dort die Frauen aus Auvergne noch überlegen. Insgesamt von Romagnat aber natürlich trotzdem eine etwas enttäuschende Saison, aber vielleicht hat da jetzt auch einfach so ein bisschen die Frische gefehlt. Gefühlt war ja das Viertelfinale, schon das große Finale gegen Montpellier, ein etwas überraschender Sieg, den sie da geholt haben, während Blagnac natürlich mit Grenoble das deutlich einfacheres Spiel hatten. Aber gut, ich meine, letzten Endes, wir müssen wahrscheinlich davon ausgehen, dass Toulouse dieses Finale gewinnt. Ich glaube, da überraschen wir niemanden oder überrasche ich niemanden mit dieser Voraussage. Aber es ist natürlich trotzdem für Blagnac, dass sie als, sagen wir mal, trotzdem insgesamt relativ kleiner Verein zum zweiten Mal in Folge ins Finale gekommen sind. Und ich sage mit kleiner Verein, natürlich sind sie bei den Frauen kein kleiner Verein. Aber ich sag mal, global gesehen auf die französische Rugby-Szene natürlich kein Gigant. Und dadurch, dass ja auch alle Vereine oder alle Vereine bei den Frauen auch immer mehr an die Herrenvereine angegliedert werden, ist es dann natürlich auch schon so, dass Blagnac immer noch zu den kleineren gehört. Viel aus der eigenen Jugend, muss man auch sagen. Blagnac bildet sehr gerne selber aus. Gibt es nicht so viele Ausnahmen tatsächlich. Also die prominenteste Ausnahme, die mir gerade einfällt, ist Gabrielle Vernier, die ihre Erstliga-Erfahrung oder ihre ersten Auftritte in der ersten Liga ja mit Lille gemacht hat. Aber ansonsten, also ich meine, wenn man sich die Mannschaftsausstellung so anguckt, sind schon sehr viele aus dem eigenen Nachwuchs da. Also ich meine, vielleicht am prominentesten Coco Lendelauf, wo man sicherlich mit so die größte Überraschung ist, eine Niederländerin aus einer Bonner aufgewachsen, die erst sehr spät mit, ich glaube erst mit 16 oder so zum Rugby gekommen ist, hat sie mal in einem Interview erzählt. Und jetzt diese Saison ihre ersten Spiele für die französische Nationalmannschaft gemacht oder das französische Nationalteam. Aber da sind einige dabei, die wirklich aus einem Nicht-Rugby-Kontext so hochgezogen wurden. Schon insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung, die sie da einer Ausbildung bieten. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn sie dann irgendwann mal die Früchte ihrer Arbeit ernten könnten. Aber gut, ich fange schon wieder an zu schwafeln. Wie dem auch sei. Es gibt am Wochenende dann natürlich eine ganze Menge Rugby, die es zu gucken gibt. Bis dahin eine schöne Woche. Habt viel Spaß. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.